Er gilt als einer der intelligentesten Menschen aller Zeiten. Mit 6 Monaten konnte er schon sprechen. Mit 18 Monaten las er bereits die Zeitung. Mit 4 Jahren las er Caesar und Homer und natürlich in den Originalsprachen. Mit 8 Jahren sprach er fließend Englisch, Russisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch, Griechisch, Latein, Türkisch, Armenisch. Darüber hinaus hat er auch noch eine erfunden, Wendergut, eine Kunstsprache. Für die 7-jährige Grundschule brauchte er 7 Monate. Die Highschool absolvierte er in 3 Monaten. Bis zu seinem 8. Lebensjahr hatte er bereits 4 Bücher geschrieben. Mit 11 Jahren begann er sein Universitätsstudium an der Harvard University und dabei hätte er 2 Jahre vorher beginnen können, doch die Elite-Uni lehnte ihn damals ab und sie begründeten das mit seinem Alter. Mit 9 Jahren wäre er einfach zu jung gewesen. Im Alter von 16 machte er seinen Bachelor-Abschluss. Sein Intelligenzquotient wurde auf 250 bis 300 geschätzt. Albert Einstein hatte einen Intelligenzquotienten von nur 200. William James Sidis, geboren am 1. April 1898 in New York, ist dieser Mann. Und als ich euch beobachtet habe, wie ich hier angefangen habe in der Predigt, habe ich bemerkt, eure Gesichter sprechen Bände. Von diesem Mann habt ihr noch nie etwas gehört. An einem Tag, in nur 24 Stunden, konnte er sich jede Sprache beibringen. Als 11-Jähriger dozierte er in kurzen Hosen vor den versammelten Professoren über die 4. Dimension. Im Jahr 1925 entwickelte er in seiner Freizeit eine Theorie über die schwarzen Löcher, lange bevor die akademische Astronomie darauf kam. 1944 starb er im Alter von 46 Jahren an einer Gehirnblutung. Und was tat dieser extrem Begabte zum Ende seines Lebens? Er schlug sich in schlecht bezahlten Gelegenheitsjobs in Büros durch. Berufen war William James Sidis zu einem ganz großen der Menschheitsgeschichte zu werden. Doch diese Berufung nahm er nicht an. Er verschleuderte sie. Große Gelegenheiten in seinem Leben ließ er aus. Sein mathematisches Genie setzte er nicht mehr ein. Er verzettelte sich in seinem Leben. So viel in die Wiege gelegt bekommen, aber das meiste nicht abgerufen. Er starb als ein Namenloser, den meisten unbekannt. Großartig gestartet, ist er grandios gescheitert. Er kam nicht ins Ziel. Im christlichen Leben ist es ähnlich. Es kommt nämlich darauf an, oder es kommt schon darauf an, dass man beginnt. Als Mensch bist du von Gott erschaffen. Als Mensch bist du deshalb berufen, mit deinem Gott zu leben, zu ihm zurückzukehren oder sich mit ihm zu versöhnen. Gut beginnen muss jeder von uns, aber auch gut enden, gut abschließen. Wie werde ich den Lauf meines Lebens beenden? Wie wirst du diesen Lauf beenden? Wo wirst du sein und was wirst du machen, wenn es Zeit sein wird, diese Welt zu verlassen? Ich möchte euch heute noch einen Mann vorstellen, den die meisten aber jetzt kennen werden. Er ist der letzte Richter, von dem im Buch der Richter im Alten Testament geredet wird. Simson ist dieser Mann. Er ist auch großartig gestartet, aber man kann nicht unbedingt sagen, dass er auch großartig geendet hätte. Heute will ich darüber reden, wie wir nicht wie er sein sollen, beziehungsweise wo wir so sein sollen wie er. Ich will heute Morgen darüber reden, wie wir gut unseren Lauf beenden sollen. Ich will euch zeigen, was wir aus dem Leben von Simson lernen sollen. Und aber das Thema für die Predigt wird dich vielleicht überraschen, da ich eine ziemlich, ich würde schon sagen, ziemlich düstere Einleitung gemacht habe. Doch das Thema lautet, Gott ist keinem von uns fern. nicht mal dem größten Übeltäter. Die Geschichte von Simson fängt in Richter Kapitel 13 an, Vers 1. Aber die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Philister, 40 Jahre lang. Das ist die typische Einleitung im Buch der Richter. Das Buch der Richter handelt davon, dass wie es dem Volk Israel erging. Nach dem Mose ist er schon tot. Das heißt, Josua hat sie in das verheißene Land geführt. Josua ist jetzt tot. Und die nächste Etappe in der Geschichte Israels sind die Richter. Das heißt, Israel hat keinen König. Israel hat keine so Regierung an sich. Gott soll ihr Leiter sein. Gott ist ihr Herr. Und dann, wenn es dem Volk dreckig ging, erweckte Gott einen Richter. Das heißt, er hatte sowohl militärische Gewalt, er konnte Recht sprechen, war auch der geistliche Führer. Und Gott setzte so einen Mann ein, der das Volk dann führen sollte. Und normalerweise ist im Buch Richter ein Zyklus. Und der Richterzyklus ist, dem Volk geht's gut, weil es dem Volk gut geht, vergessen sie Gott. Man sagt ja in den USA zum Beispiel, sind ja Gebete an Bildungsstätten verboten. Man sagt ja totale Trennung von Staat und Kirche, was ja richtig ist. Aber sie sagen, dadurch sagen sie auch, darfst du in der Kirche nicht beten. Darfst du in der Schule nicht beten, Entschuldigung. Aber jemand hat mal den klugen Spruch gesagt, solange es Klausuren an der Schule geben wird, wird es auch Gebete an der Schule geben. Denn wenn du diesen Druck hast und du weißt nicht, ob du bestehen wirst oder nicht, betet fast jeder. Okay, das heißt, dem Volk geht's gut, das Volk vergeht, aber weil es dem Volk gut geht, vergessen sie Gott. Sie gehen von Gott weg. Gott sagt sich, wie kann ich sie wieder zu mir zurückbringen? Zeigen, ich bin da, ich bin real, sie müssen mit mir leben. Schwierigkeiten, Herausforderungen. Nicht jede Herausforderung, die ihr habt, kommt vom Teufel. Es könnte auch sein, dass Gott sagt, ich will dir zeigen, worauf es wirklich ankommt, wirst du erkennen, dass ich wirklich da bin. Schwierigkeiten, normalerweise Unterdrückung durch die umliegenden Völker, im Fall von Simson, die Philister. Dann, als das Volk an diesem Punkt bemerkt, boah, uns geht es so dreckig, warte mal, was sind die Grundlagen des Lebens? Hey, wir hätten doch eigentlich mit Gott leben sollen. Okay, wir beten wieder zu Gott, dann erweckt Gott einen Richter, er bekämpft die Feinde und schafft wieder seinem Volk Frieden und ihnen geht's gut. Und nach dieser Zeit, wo dem Volk es wieder gut geht, bam, Gott vergessen, Gott erweckt, sie flehen zu Gott, Gott erweckt einen Richter, ihnen geht's gut, bam, wieder Gott vergessen und so weiter. Das ist der Richterzyklus. Ganz, ganz normaler Beginn. Aber dann gibt es einen Umweg. Und der Umweg ab Vers 2, da wird die Geburtsgeschichte von Simson erzählt. Es war aber ein Mann von Zorea, vom Geschlecht der Daniter, namens Manoach. Und seine Frau war unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, siehe doch, du bist unfruchtbar und kannst keine Kinder bekommen, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch, dass du keinen Wein noch starkes Getränk trinkst und nichts Unreines isst. Denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem soll kein Schermesser auf das Haupt kommen, denn der Knabe soll ein Nazaräer Gottes sein, von Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Da ist schon ein bisschen Anklang an die Weihnachtsgeschichte. Simson, schon von vor seiner Geburt an von Gott geplant. Wie es eigentlich wie Psalm 139 oder auch andere biblischen Ausdrücken, das ist auch unsere Geschichte. Wir sind hier ja nicht zwecklos, planlos, irgendwie bam, zack, irgendwas ist passiert, kosmologischer Zusammenstoß und wir sind geboren, sondern Gott ist unser Schöpfer. Du bist gewollt. Du bist, so wie es auch in dem Kinderlied heißt, du bist kein Kind des Zufalls und keine Laune der Natur. Du bist gewollt. Im Simsons Leben ist es sogar sehr deutlich sichtbar geworden, weil ein Engel kommt und kündigt die Geburt von Simson seiner Mutter an. Definition eines Nazareas, wenn ihr euch fragt, was das ist. Das war ein Gottgeweihter. Das heißt, normalerweise konntest du dich für eine bestimmte Zeit Gott weihen. Könnte man ja heutzutage auch machen. Du sagst, oh, mir geht's so schlecht oder irgendwie so, ich habe Zeit für 6 Monate jetzt. faste ich, bete ich und so weiter. Das heißt, und dann nach diesen 6 Monaten ist diese besondere Zeit vorbei. Darum ging es normalerweise mit Nazaräer. Du machst so ein Gelübde Gott gegenüber, ziehst es durch, am Ende der Zeit wird dein Kopf geschert, machst Opfer im Tempel und so weiter und dann ist die Zeit vorbei. Das Besondere an Simson ist, er ist ein Nazaräer von vor seiner Geburt an und er ist ein Nazaräer, ein Gottgeweihter, sein gesamtes Leben lang. Und das Besondere an Simson ist, sogar seine Mutter muss schon die Gesetze der Nazaräer einhalten. Sie darf kein Alkohol oder Unreines zu sich nehmen. Das ist das Besondere. Simson ist ein auf sein gesamtes Leben ein Gottgeweihter. Und was für ein Start ins Leben. Besser kann es keiner treffen. Sein Name Simson bedeutet Sonnenmann. Wer sich mit Englischen auskennt, vielleicht ist der englische Begriff sogar besser. Sunny Boy. Strahlemann. Und ihr werdet im Leben von Simson sehen, wie der Name tatsächlich das ausdrückt, was er ist. Aber ein großartiger Start in seinem Leben. Also die Vorgaben für Nazaräer, für einen, dem Gott geweihten. Wenn ich mir so mein Leben vorstelle, mein größter Wunsch ist es eigentlich, das zu tun, was Gott gefällt. Das zu tun, wozu Gott mich berufen hat. Das zu tun, womit ich weiß, ich erfülle seinen Willen. Ich mache ihn glücklich. Ich mache etwas Sinnvolles, dass die Ewigkeit der Mensch verändert wird. Wenn ich das so machen würde, von Gott gehört bekomme, das und das und das sollst du machen. Und ich tue das. Also ich fühle mich so, das würde mir die Erfüllung bringen. Ich sage, mir ist egal, was um mich herum ist. Wenn ich weiß, ich bin in der Mitte des Willens Gottes, dann bin ich glücklich. Simson wusste, was die Mitte des Willens Gottes für ihn ist. Er sollte anfangen, das Volk Israel von den Philistern zu retten. Er hat vorgeschrieben bekommen, wie er leben soll. Eben, kein Besuch beim Friseur. Ja, manche wollen sagen, ich will nicht, dass Gott zu mir redet, weil wenn ich nicht zum Friseur gehen darf, dann ist es schrecklich. Aber so war die Vorgabe für Nazaräer. Die Haare durfte er nicht schneiden. Deshalb nimmt man ja auch an, dass Jesus lange Haare hatte. Apostel Paulus redet davon, die Natur lehrt euch doch, Männer haben kurze Haare. Bei Jesus ist es so, weil er Nazaräer war, das ist der Hintergrund dessen, wieso wir annehmen, dass er vielleicht lange Haare hatte. Okay, aber Nazaräer, Haare darf er nicht schneiden. Er darf nichts essen oder trinken, was vom Weinstock stammt. Das heißt, kein Alkohol, aber auch keine Trauben oder Rosinen. Und drittens, Tote darf er nicht berühren. Simson, dieser Sunny Boy, hat jede einzelne Vorgabe gebrochen. Mehr oder weniger bewusst, wahrscheinlich mehr bewusst als weniger bewusst. Ab Kapitel 14 geht seine Geschichte weiter. Und dort wird gesagt, Simson ging nach Timnat hinab und er sah in Timnat eine Frau von den Töchtern der Philister. Und als er wieder heraufkam, sagte er seinem Vater und seiner Mutter und sprach, ich habe in Timnat eine Frau gesehen von den Töchtern der Philister, nehmt sie mir doch zur Frau. Und können sagen, okay, wo ist denn das Problem? Heiraten ist gut. Heirat war ihm ja auch nicht verboten. Aber er, als ein Israelit und dazu noch als ein Nazaräer, will jemanden heiraten, die überhaupt nicht an seinen Gott glaubt, die sogar auf seinen Gott spuckt, wenn sie bloß seinen Namen erfährt. Jemand, der seinem Glauben oder seinem Gott gegenüber feindlich gesinnt ist. Die Eltern, als sie davon hören, die Eltern sagen, gibt es denn keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder oder unter unserem Volk, dass du hingehst, eine Frau nimmst von den Philistern? Man sagt ja schon, dass manche Leute ihr Leben, was heißt verfuscht haben, aber durch die Wahl des Ehepartners. Das ist eine, neben der Entscheidung für Jesus Christus, dass sie als Mensch zurückkehrt zu eurem Gott und eurem Schöpfer, ist die Wahl des Lebenspartners, des Ehepartners, die wichtigste Wahl, die es gibt. daran entscheidet sich, wie euer Leben weitergehen wird. Weil, ich glaube, ich hatte das schon, euch schon mal gesagt, vor 20 Jahren nach, sah ich noch sehr gut aus. Und ich fische hier nicht nach Komplimenten. Aber in 20 Jahren werde ich noch schrecklich aussehen wie jetzt. Ich habe mir vor einer Woche den Knöchel gedehnt, bin umgeknickt. Das heißt, ich humple jetzt die Treppen hoch. In 20 Jahren, ich hoffe, dass ich noch so fit sein werde wie Harry oder wie Richard oder so, dass ich umhergehen kann. Aber wenn nicht, ich werde körperlich abbauen. In 20 Jahren werde ich nicht mehr so gut aussehen wie heute. Wenn ich verheiratet bin mit jemandem und es ist nur das Körperliche, was uns verbindet, was wird denn dann in 20 Jahren sein, wenn das, was in deinem Herzen wichtig ist, was in deinem Verstand für dich Bedeutung hat, wenn nicht das ist das, was euch verbindet? Simson sagt, mir ist völlig egal, von wo ich herkomme, mir ist völlig egal, was ich für eine Aufgabe habe. Die ist cool, die mag ich, die will ich heiraten. Also, seine Eltern lassen sich überreden. Sie gehen hinunter, Vers 5, so ging Simson mit seinem Vater und seiner Mutter hinab nach Timnat. Und als sie an die Weinberge bei Timnat kamen, da begegnete ihm ein junger, brunner Löwe. Da kam der Geist des Herrn über ihn, über Simson, so dass er den Löwen zerriss, als ob er ein Böcklein zerrisse. Und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er verriet aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Das heißt, da wird so gezeigt, man schickt die Eltern voran, du selber ja, fragst du nicht um die Hand, sondern er hat seine Eltern vorgeschickt, er ist am Weinberg, was tut er am Weinberg? Da ist so wenig ausgesagt, aber du denkst irgendwie so, die Eltern sind nicht mehr mit dabei. Was macht dieser Mann, der nichts vom Weinstock essen darf, trinken darf, was macht er in einem Weinberg? Das ist das Erste. Und seine Eltern wissen nichts davon. Dann Vers 10. Und als sein Vater zu der Frau hinabkam, machte Simson dort ein Hochzeitsmahl. Denn so pflegten es die jungen Männer zu tun. Jetzt eine blöde Frage. Wer weiß es, wie es die jungen Männer zu tun pflegen? Wahrscheinlich hat er eine Sauftour veranstaltet. Ja, nicht weniger und nicht mehr. Das heißt, das, was er weiß, wie er leben soll und wie er nicht leben darf, ihm ist das sowas von Schnuppe. Keine Berührung toter Körper. Vers 8 und 9 in Kapitel 14. Nach etlichen Tagen ging Simson wieder hin, um sie zur Frau zu nehmen, und er bog vom Weg ab, um das Aas des Löwen anzusehen. Und siehe, da war ein Bienenschwarm und Honig in dem Körper des Löwen. Und er nahm davon in seine Hand und aß davon unterwegs, und er ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen davon, und sie aßen auch. Er verriet ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Körper des Löwen genommen hatte. Er darf kein Aas berühren, er darf keine toten Körper berühren. Und ihm ist es sowas von Schnuppe, was er von Gott her weiß, wie richtiges Leben ausschaut, was gerecht wäre, was heilig wäre, was gut wäre. Und er erzählt wohlwissenderweise seinen Eltern nichts davon, weil er wüsste, was seine Eltern ihm dann sagen würden. Vers 12 und 14. Bei der Hochzeitsfeier stellt Simson seinen Kameraden, aber den geladenen Hochzeitsgästen, den Männern, jungen Männern, eine Aufgabe. Und er sagt, wenn ihr sie erratet, dann gebe ich euch 30 Kleidungssets. Wenn ihr es nicht erratet, dann gebt ihr mir 30 Kleidungssets. Das ist wahrscheinlich ein Get-Rich-Quick-Scheme, so auf Englisch ausgedrückt, so ganz schnell auf eine unbekümmerte Art und Weise reich werden. Vielleicht. Aber er stellt diese Aufgabe, und seine Aufgabe ist, er sagt zu ihnen, ein Rätsel, wenn ihr es löst. Und das Rätsel ist, Speise ging aus von dem Fresser und Süßigkeit ging aus von dem Starken. Und die jungen Männer konnten es in 3 Tagen, 7 Tage dauert ja sowieso die Hochzeit, in 3 Tagen konnten sie es nicht erraten. Wenn sie sich an die Braut von Simson sagen, hey, wenn du es nicht rausfindest, dann gehen wir arm. Aber wenn wir arm wären dadurch, dann schlagen wir dich kurz und klein zusammen, dich und deine Familie. Und sie hängt Simson so in den Haaren und geht ihm so auf die Nerven mit ihrer Bitte, 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 dass er erklärt, was es ist. Es hat was mit dem Löwen zu tun, ja, den er getötet hatte und wo Honig entstand. Die jungen Männer erzählen es dann Simson. Simson sagt, wisst ihr, wenn ihr meine Kuh nicht gemolken hättet, hättet ihr es nicht erfahren. Ihm ist ganz klar, was dort passiert. Also zieht Simson los, tötet 30 Philister, zieht ihnen die Kleidung ab und präsentiert das diesen 30 jungen Männern als eben die Einlösung der Wette. Aus seiner Laune heraus präsentiert er dieses Rätsel. Simson ist wie ein verhätscheltes Baby. Aus seiner Laune heraus stellt er das Rätsel vor und löst die Wette ein. Und was passiert dann? Danach zieht er ab und lässt seinen Angetraute zurück, weil jetzt ist er beleidigt. Simson lebt nach dem Motto von Pippi Langstrumpf. Er dreht sich die Wahrheit oder die Welt so zurecht, wie es ihm passt. Wie er damit umgeht, bei Calvin und Hobbes, das war so eine Cartoonserie, 6-jähriger Junge mit seinem Stofftiger, Plüschtiger. Und eine Sache war, dass er seinem Plüschtiger, der in seiner Fantasie lebt, hat er dem Plüschtiger gesagt, ich kletter aufs Dach und springe mit deinem Regenschirm vom Dach runter, weil ich will fliegen. Und Hobbes in der Fantasie fragt, willst du deine Mutter nicht fragen? Antwortet Calvin, Fragen, auf die ich die Antwort schon vorher weiß, brauche ich nicht zu stellen. Und das ist so wie Simson. Er weiß, was seine Eltern ihm sagen würden. Er weiß, was passieren würde, wenn er seine Pläne auf irgendjemandem offenbaren würde. Und Simson hat keine Lust auf Rechenschaft. Gegenüber keinem. Und das Problem von Simson ist das Problem der Menschen in der Zeit der Richter, zusammengefasst in Kapitel 17, Vers 16 und auch zum Ende, Kapitel 21, Vers 25. Und dort steht, 17, Vers 6, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das heißt, jeder, wo du ein Element oder praktisch sogar Gesetzgebung nicht mehr hast, dass jeder das tut, was ihm in den Augen recht ist. Da fängt Chaos an, da fängt Anarchie an, da fängt Gesetzlosigkeit an. Und du in deinem Herzen, du hast ein Gesetz Gottes. Du bist ja von ihm erschaffen. In deinem Herzen weißt du oftmals, was ist gut, was ist böse, was ist richtig, was soll ich nicht tun. Jeder kann Lüge als Lüge bestimmen. Manchmal sagen wir dann Ausflüchte, oh, das ist nun eine Ausrede. Aber Ausrede ist ja nichts anderes als eine Lüge. Und der Mensch weiß in seinem Herzen, das ist schlecht, sollte ich nicht tun. Das ist, so hätte ich handeln sollen. Dass man vielleicht entscheidet, es trotzdem so zu machen, das ist was anderes. Aber das Gesetz Gottes in deinem Herzen hast du ja. Aber das Problem der Menschen zur Zeit der Richter war, jeder tat, was recht war in seinen Augen, hat sich nicht darum gekümmert, was Gutes für die Gemeinschaft, was Gutes von Gott her, was Gutes, um das ewige Leben zu erlangen. Sogar diese Frau in Timnat, die Philisterin, zweimal wird das betont, die Philisterin war recht in Simsons Augen. Er hat mit ihr geredet, sein Vater ist dahin gegangen und es war immer recht in Simsons Augen. Im Leben von Simson gibt es sowieso vier Frauen, die Meilensteine darstellen. Seine Mutter, seine erste Braut in Timnat, eine Prostituierte in Gaza und Delilah. Und so kennen wir eigentlich die Geschichte von Simson. Simson und Delilah ist verfilmt worden, weil die Geschichte hat ja was. Damit kann man viel Zulauf gewinnen für sein Buch oder seinen Film. Delilah, witzigerweise, bedeutet die Schwache. Und diese Schwache bringt den starken Sunny Boy zu Fall. Dreimal trickst er sie aus. Was passiert ist, als er sich in sie verliebt? Und das ist das erste Mal, dass wirklich so gesagt wird, ein Mensch, in den Simson sich verliebt, wirklich sein Herz ihr gegeben hat. Wieder jemand, der nicht aus dem Volk Israel ist. Aber als er sich in sie verliebt, kommen die Leiter, die Führer von der Philister und sagen Delilah, wenn du es schaffst, dass er dir das Geheimnis seiner Stärke verrät, dann geben jeder von uns dir 1100 Silberstücke. Sie auf einen Schlag ist sie Millionärin. Und sie versucht es. Dreimal trickst Simson sie aus. Er erzählt was komplett anderes und sie sagt, hey Philister, kommt her. Und sie wollen ihn gefangen nehmen und er schüttelt die einfach alle ab, besiegt sie. Aber so wie früher ihn seine Braut in Timnath ermüdete, so kapituliert er letztendlich vor dem Drängen von Delilah. Er schüttet sein Herz voll aus und sie verrät ihn an die Philister. Das hatte sie die ganze Zeit über schon getan. Weshalb verließ er sie nicht vorher? Wem gegenüber ist Simson eigentlich loyal? Wem gegenüber zeigt er eigentlich Treue? Nicht Gott gegenüber. Für mich als Seelsorger ist es manchmal in den Beziehungen, wenn jemand einen Ehemann oder Ehepartner hat, der gewalttätig ist oder so. Das Schreckliche ist, dass so eine Person, wenn sie aus der Beziehung rauskommt, normalerweise einen neuen Kerl findet, der ist genauso wie der alte. Weil die Person nicht gestoppt hat und nicht praktisch so Bilanz gezogen hat über ihr Leben, zusammen mit Gott und zu sagen, wie bin ich denn? Was zieht mich an? Wo muss ich mich ändern? Dass aus einer gewaltigen Beziehung sie rausgehen muss, die Person, das ist auf jeden Fall klar. Nur dieses, wenn du nicht stoppst und dir nicht überlegst, wo bin ich denn? Wo stehe ich denn? Wem gegenüber bin ich loyal? Was ist für mich wichtig? Was ist nicht für wichtig? Kommst du sofort wieder in die gleiche Situation wie vorher. Deshalb auch Leute, die sich scheiden lassen, nach 10, 15 Jahren lassen sie sich wieder scheiden vielleicht. Wenn sie nicht an sich und an ihrem Herz arbeiten, kann es sein, dass sie wieder in genau die gleiche Situation kommen, in der sie schon vorher waren. Das ist das brutale Niemandsland. Du hast was eigentlich, so wie man bei manchen sagt, sie konnten einfach nicht alleine sein. Aber vielleicht hätten sie alleine sein müssen, um wirklich mit Gott darüber zu ringen, hilf mir, bewahr mich, schenk mir einfach, dass ich anders bin, dass ich nicht drauf reinfalle. Simson hätte sagen müssen, Delilah, 1, 2, 3. Dreimal schon versuchst du. Wieso bleibt er bei ihr? Wieso lässt er sich von ihr dann letztendlich austricksen? Beim vierten Mal ist es ganz klar, dass er sagt, er wird so müde, dass er sein Herz hier ausschüttet und sagt, ich bin ein Nazaräer. Meine Haare dürfen nicht geschnitten werden. Ich darf nicht kahl geschoren werden. Wenn das passiert, verliere ich meine Kraft und dann bin ich genauso wie jeder andere Mensch. Simson hat so oft den Weg und die Hinweise Gottes verlassen, dass er nicht mehr wusste, dass dem Augenblick, als Delilah ihn einschläfert, dann ein Friseur holt, der ihm die Haare schneidet. Und er dann aufwacht, denkt er bei sich, ich werde sie alle genauso abschütteln, wie ich es vorher gemacht habe. Und er schafft es nicht. Weil so steht es in Kapitel 16. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Das ist eigentlich der brutalste Satz, den es da geben kann. Er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Weil vorher sagte er, ich komme davon wie immer frei und brauche mich nur freizuschütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. So oft war der Herr ihm egal, dass in dem Augenblick, wo er nicht mehr mit ihm ist, erkennt er nicht mal mehr die Situation. Die Philister nahmen ihn gefangen. Sie stachen ihm die Augen aus. Und er verrichtete Sklavenarbeit für sie. Simon, großartig gestartet, gab auf, was Gott ihm an Berufung und Begabung mitgegeben hatte. Simson wollte nicht der heilige Botschafter Gottes sein, der er von seiner Geburt an sein sollte. Und du als Mensch, du bist dazu berufen, dass du den Schöpfer, deinen Gott anerkennst. Du bist von jemandem erschaffen worden. Du bist keine Laune der Natur, kein Zufall. Wenn du erkennst, dass es Gott diesen Schöpfer gibt, bist du dazu aufgerufen, dich mit diesem Gott zu versöhnen. Denn er ist der einzige Herr aller Herren und der einzige König aller Könige, den es gibt. Denn vor ihm wirst du am Tag deines Todes stehen müssen und dann wirst du Rechenschaft ablegen müssen über dein Leben, über das, was du gesagt, getan und gedacht hast. Der Moment wird kommen. Aber deshalb ist ja die Gnade da, dass Gott sagt, jetzt, Jetzt hast du die Möglichkeit, dich zu mir zu bekennen. Jetzt hast du die Möglichkeit, dich mit mir zu versöhnen. Jetzt hast du die Möglichkeit, zu mir zurückzukommen und mich für das anzuerkennen, was ich wirklich bin und deine Rolle in diesem Leben zu finden, die du einnehmen sollst, weil ich dich gewollt habe von vor deiner Geburt an. Deshalb bist du ja, deshalb lebst du ja, deshalb atmest du ja. Und dann wirst du ein Botschafter Gottes in dieser Welt sein, berufen zu einem heiligen, Gott wohlgefälligen Leben, was ja nicht langweilig ist, sondern wie manche sagen, das größte Abenteuer deines Lebens. Bist du das? Lebst du so? Du sollst heilig sein, wie auch Gott heilig ist. Und das Leben von Simson ist uns eine Warnung. Wo machst du Kompromisse? Was tust du, von dem du weißt, dass es nicht gut ist, darin verwickelt zu sein? Wie behandelst du deine Geschwister im Herrn? Wie behandelst du deine Nachbarn? Fliehst du vor Gott in deinem Alltag, lässt du ihn links liegen, weil du eben nicht das sein möchtest, wozu er dich berufen hat? Simson verriet Gott bei jeder Gelegenheit, die sich ihm bot. Sei du kein Verräter. Ein Pastor hat es mal so formuliert, Abraham Kuruvilla in Dallas. Er sagt es, meinetwegen geh zum Friseur und lass dir die Haare schneiden. Das ist nicht das Problem. Ich tue es ja auch regelmäßig. Aber wenn du das nächste Mal dich hinsetzt, um die Haare schneiden zu lassen, das nächste Mal, wenn du zum Friseur gehst, dann nimm dir in deinem Herzen das Folgende vor. Ich werde zwar meine Haare schneiden lassen, aber meinen Herrn, denn Gott, werde ich niemals verlassen. Die Predigt hatte ich aber so genannt, Gott ist keinem von uns fern. Und wie kann ich das sagen bei einer so düsteren Lebensgeschichte wie von Simson? Weil sein Leben mit dem, was ich bisher erzählt habe, nicht zu Ende erzählt ist. Wenn ich die Predigt so beendet hätte wie jetzt, wenn ich jetzt einfach gesagt hätte Amen, dann hätte ich etwas sehr Entscheidendes, dann hätte ich etwas Lebenswichtiges ausgelassen. Und es gibt da ein Element, was all diese Trostlosigkeit eines verpfuschten Lebens überstrahlt. Und es ist das Element der Gegenwart Gottes. Und auch wenn es bisher unwahrscheinlich klingen mag, Gott war im Leben Simsons da. Gott an den Augen Gottes ist kein Augenblick seines Lebens einfach so vorbeigehuscht. Manchmal zieht es Gott vor, sich nicht einzumischen. Manchmal zieht es Gott vor, sich zurückzuziehen und dann zu schauen, was für Wert hat er eigentlich, wie wird er eigentlich leben? Und so entstehen manche Tragödien. Aber dann, selbst in der größten Tragödie deines Lebens, ist Gott nur einen Anruf weit weg. Gott ist keinem von uns fern, auch nicht Simson, auch nicht dem größten Übeltäter. Und Gott ist auch dir nicht fern, in keinem Augenblick deines Lebens. Vor der Hochzeit in Timnat, Kapitel 14, Vers 4, als Simson seinen Eltern sagte, ich will die und die Frau haben. Und sie zu ihm sagt, aber wieso? Vers 4, aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam und dass er gegenüber den Philistern einen Anlass suchte. Die Philister herrschten nämlich zu jener Zeit über Israel. Dieser kleine Vers ist für mich einer der größten trostspendenden Verse, die es in der Bibel gibt. Simson hat etwas völlig Bescheuertes vor. Seine Eltern wissen, dass man denkst du nicht nach? Hast du kein Abitur? Kannst du nicht 1 und 1 zusammenzählen und es kommt 2 raus? Aber dieser Vers, aber seine Eltern wussten nicht, dass es von dem Herrn kam. Das ist der einzige Trost in einer Situation, die auch du vielleicht als Vater, Mutter nicht überschauen kannst, die du vielleicht als Mensch überhaupt nicht überschauen kannst, aber dass der Herr doch da war. Das Erste. Das Zweite, die Lebensgeschichte von Simson im Buch der Richter ist besonders, wenn ihr sie lest, Kapitel 13 bis 16, wenn ihr sie lest, es gibt zweimal den offiziellen Schlusssatz am Leben, am Ende des Lebens eines Richters. der Schlusssatz ist normalerweise, dass gesagt wird, und der Richter so und so lebte so und so viele Jahre und zack. Diesen Schlusssatz hast du zweimal im Leben von Simson. Das erste Mal am Ende von Kapitel 15 und das zweite Mal am Ende von Kapitel 16. Kapitel 16 ist Simson und Delila, sein endlicher Fall. Aber am Ende von Kapitel 15 steht es schon, und er richtete Israel zur Zeit der Philister 20 Jahre lang. Kapitel 16, er hatte aber Israel 20 Jahre lang gerichtet. In Kapitel 15, was passiert dort? Er wird mal wieder gejagt von den Philistern. Und er ist so in eine Ecke gedrängt, dass er sagt, ich sterbe hier. Er sieht da ein Eselskinnbacken am Boden liegen. Und Simson ist ja der Sunny Boy. Simson ist ja der, der ständig das Fitnessstudio besucht und der so muskelbepackt ist, dass er wahrscheinlich kaum um die Ecke kommt. Der starke Mann. Und er greift ein Eselskinnbacken und er kann die alle abwehren, besiegt sie. Und nachdem das passiert ist, bricht er zusammen, weil er sowas von ermattet ist und er hat so einen Durst, dass er zusammenbricht. Kapitel 15, Vers 18, da Simson aber großen Durst hatte, rief er den Herrn an und sprach, du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben. Soll ich nun aber vor Durst sterben und die Hand der Unbeschnittenen fahren? Das heißt, Gott ist keinem von uns fern. Er ist nur einen Anruf weit weg. Und in dieser Situation, an diesem Punkt in seinem Leben, versteht Simson das. Den ganzen Mist, den er vorher gemacht hat, egal. Er kommt zurück an diesem einen Punkt, kommt er zu Gott zurück und sagt, von wem soll mir denn Hilfe kommen? Herr, hilf. Wenn das Einzige ist, was du sagen kannst, Herr, hilf. Dann sag das, weil Gott real ist, weil Gott lebendig ist, weil er an deinem Leben Anteil nimmt und weil er dich will. Wird er antworten. Und was passiert? Er spaltete Gott die Höhlung, die bei Lechi ist, so dass Wasser herausfloss. Und als er trank, kehrte sein Geist wieder und er lebte auf. Darum nannte er sie die Quelle des Rufenden. Sie ist bei Lechi bis zum heutigen Tag. Und er richtete Israel zur Zeit der Philister 20 Jahre lang. Mit dieser Einstellung war er der perfekte Richter für das Volk Gottes. Mit dieser Einstellung war der perfekte Mensch Gottes in seiner Zeit. Weil er plötzlich verstand, wenn ich all diesen Mist begangen habe, und ich dachte, boah, ich bin klug, ich bin stark, ich bin so ein Frauenheld, die Frauen fliegen nur so auf mich. Das ist ja das Problem von Simson, seine große Schwäche sind die Frauen oder dass er denkt, er ist einfach ein Don Juan. An diesem Punkt in seinem Leben hat er verstanden, allein von Gott ist er abhängig. Allein aus Gottes Gnade lebt er. Seine Barmherzigkeit, seine Güte und seine Liebe braucht er. Und dadurch war er ein perfekter Leiter seines Volkes. Deshalb dieser Abschluss. Aber dann kommt diese große Schwäche von ihm, die Frauen. Und Kapitel 16 fängt damit an. Und Simson ging nach Gaza. Ab Vers 4. Danach aber gewann er eine Frau, lieb am Bach Sorek, die hieß Delila. Vorher war diese eine Prostituierte in Gaza. Weil Simson diese gewaltige Schwäche hat, deshalb ist er gefallen. Aber in seinem Leben immer wieder hat er erkannt, von wem eigentlich seine Gnade kommt. Das heißt, dieser Vers, Kapitel 14, Vers 4, seine Vater und Mutter wussten nicht, dass es vom Herrn kam. Zweimal dieser offizielle Schlusssatz des Buches Richter. Das nächste Mal, Vers 22 im Kapitel 16, als er schon gefangen genommen worden ist, ihm das Haar geschoren ist, er Sklavenarbeit verrichtet, in der Mühle, dreht die Mühlstein, einfach wie ein Elefant hier seiner Zeit, einfach nur, weil er die Kraft dazu hat. Vers 22, aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, sobald es geschoren worden war. Und das ist ein Hoffnungsstrahl und ein Lichtstrahl in der Finsternis seines Lebens. Das zeigt, dass Gott doch nicht weit entfernt ist. Das zeigt, dass Gott, der seinen Sohn gesandt hat, damit er am Kreuz für dich stirbt, er wird dich nicht aufgeben. Wenn du dich zu ihm umkehrst, wenn du dich zu ihm bekennst, er hat alles gegeben für dich. Er ist nicht weit von dir. Aber du musst diesen Schritt auf ihn wieder zumachen. Und dadurch ist Simson ein erfüllter Typus des Retters des Volkes Gottes, Jesus. Er ist ein Typus, weil er ist ein Nazareer. Also Typus heißt, in ihm siehst du die Anzeichen von Jesus Christus, der später kommt. Simson ist ein Nazareer, Gott geweiht von vor seiner Geburt an. Und Vers 30 in Kapitel 16, da steht, wie er stirbt. Er wird gefangen genommen. Die Philister sagen, hey, wir haben hier ein super Fest im Tempel unseres Gottes. Die Bauweise der Philister war damals auf zwei Säulen praktisch, hing das ganze Gebäude. Und so war auch der Tempel so gebaut. Im Tempel zwei Säulen, auf denen das ganze Gebäude hängt. Sie bringen, weil sie dieses super Fest feiern, sie bringen ihren großen besiegten Feind Simson hinein, weil sie sich an ihm verlustieren wollen. Und er steht da zwischen diesen zwei Säulen. Und Simson sprach, Simson rief den Herrn an und sprach, mein Herr, gedenke doch an mich und stärke mich doch, oh Gott, nur diesmal noch, damit ich mich an den Philistern mit einem Mal für meine beiden Augen rächen kann. Und Simson umfasste die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten, die andere mit seiner linken Hand, und stemmte sich gegen sie. Und Simson sprach, meine Seele sterbe in den Philistern. Da neigte er sich mit seiner ganzen Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten, auf alles Volk, das darin war, so dass die Zahl der Toten, die er in seinem Sterben tötet, größer war als die Zahl derer, die er während seines Lebens getötet hatte. Ein bisschen brutal, weil es um Getötete geht. Aber durch seinen Tod hat er mehr bewirkt als durch sein Leben. Jesus Christus hat durch seinen Tod am Kreuz, was heißt mehr bewirkt als durch sein Leben, aber sein Tod am Kreuz ist das, was uns Rettung schenkt. Und so ist das Leben von Simson, jemand, der so begabt ist, jemand, der so gut gestartet ist, wer irgendwie man sagen muss, boah, ist er grandios gescheitert. Aber in seinem Leben, in dieser ganzen Trostlosigkeit oder in diesem ganzen Verfuschsein, merkst du doch Gott in jedem Schritt seines Lebens, dass er ihm nicht fern ist. So ist er auch in deinem Leben, egal was du jetzt getan hast, egal wie du Jahreswende gefeiert hast, egal wo du heute bist, Gott ist dir nicht fern. Er ist nur ein Anruf weit weg. Er hat dich gewollt, deshalb bist du ja da, deshalb lebst du ja. Und er so wie im Leben von Simson, er sagt, du weißt doch eigentlich, was gut ist. Micha im Kapitel 6 steht auf, Mensch, du weißt, was gut ist, wie du leben solltest. Ja, Gerechtigkeit zu üben, Barmherzigkeit deinen Mitmenschen zu zeigen, milde und Güte zu sein und mit deinem Gott zu leben. Du weißt es doch. Dann kehre dich um zu ihm, rufe diesen Gott, deinen Herrn an, bekenne dich zu ihm und empfange wirklich das ewige Leben durch Jesus Christus. Simson, Gott ist keinem von uns fern, nicht mal dem größten Übertäter. Amen.